bis 19 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
ARD Jazz.
Das ist ARD Jazz, das Magazin, und wie jeden Mittwoch ab 22 Uhr gibt es das wöchentliche Jazz-Update. Ich bin Ulrich Habersetzer und heute geht es um die Leipziger Jazztage, ein bewegendes Comeback. Es gibt natürlich Musik aus den interessanten neuen Jazz-Alben und eines werden wir in dieser Sendung besonders unterstreichen.
Ohne Bass geht halt gar nichts.
Das sagt Bassistin Karis Hermes. Der Bass und speziell der Kontrabass ist unser Hauptthema in diesem Magazin. Hier gleich Musik mit Bass, aber auch mit Klavier und Schlagzeug vom Joe Webb Trio Curveball. Yes, Curveball. Dieser Begriff kommt eigentlich aus dem Baseball. So nennt man aber auch im Fußball einen angeschnittenen Schuss, bei dem der Ball unvermittelt eine Kurve macht und hoffentlich ins Tor geht. Joe Webb Klavier, Will Zack Kontrabass und Sam Jessen Schlagzeuge waren das. Vom neuen Album des Hardcore-Fußballfans und ziemlich mitreißenden Jazzpianisten Joe Webb stammt dieses Stück. Das Album heißt Hamstrings and Hurricanes. Und hier wird traditioneller und moderner Jazz auf unnachahmliche Art verbunden. Eine große Empfehlung. Am 27. Oktober, am Sonntag, feiert die Jazzlegende Bar Phillips seinen 90. Geburtstag. Er ist in San Francisco zur Welt gekommen und er ist ein Pionier des freien Jazz. Besonders berühmt wurde er für seine Solo-Kontrabass-Konzerte und 1968 hat er auch das allererste Solo-Kontrabass-Album im Jazz herausgebracht. Er ist ein leiser, aber ungemein bedeutungsvoller Kreativer der Szene. Wir haben Menschen, die auch Bass spielen, gefragt, was Bar Phillips auszeichnet. Und das erzählen sie uns hier. Barry Guy und Nina Polaschek sprechen.
Look, my first meeting with Bar was in 1971.
Mein erstes Treffen mit Bar war 1971 bei einer Aufnahme mit vier Bassisten und dem Perkussionisten Stu Martin. Mit mir und Barr spielten Palle Danielsson und Jean-François Jenny Clark. Barr hatte klare Vorstellungen, er war aber trotzdem sehr flexibel. Das war auch notwendig bei vier Bassisten und er war einfach der Typ dafür.
He just pulled out so many surprising colors from the bass, and that was for me really quite inspirational.
Er holte so viele überraschende Farben aus dem Kontrabass, das war sehr inspirierend. Aber ich möchte eines festhalten: Seine Anwesenheit im London Jazz Composers Orchestra war so wichtig für die Atmosphäre innerhalb des Ensembles. Er hatte einen heilenden Einfluss im Umgang mit meinen komplexen Noten, gerade wenn die Stimmung etwas aufgeheizt war. Ich möchte ihn nicht eine Vaterfigur nennen, aber er konnte diffuse Situationen auflösen. Das war fantastisch.
Barr Phillips war einer der ganz, ganz frühen, einer der ersten, die sich wirklich Gedanken gemacht haben, jenseits des damals sozusagen klassischen Free Jazz mit experimentellen Spieltechniken zu arbeiten. Er hatte sehr viel auch zeitgenössische Musik gemacht, hat ja auch Klassik quasi Erfahrung und hat da tatsächlich daran gearbeitet, nicht nur spieltechnisch Sachen zu entwickeln, sondern auch dramaturgische Gestaltung sich mit überlegt. Er hat ja mit seinem mehrbändigen Werk Violone auch das erste Kontrabass-Solo-Album aufgenommen. Ich habe Barr Phillips öfter solistisch oder auch im Spiel mit anderen live hören dürfen. Und was ganz besonders an ihm ist, ist sein sehr filigranes Spiel, sein Fokus auf Klang, auf wirklich Dramaturgie und auch auf tragenden Klang.
Wundervolle Momente mit Raum und Klangfarben. Großartiges Timing, kombiniert mit einer entspannten Art des Musikmachens. Es war immer eine Art Lehrstunde. Er hatte immer diesen Hauch davon, dass die Zeit ohne Eile vergeht.
Barr Phillips Kontrabass Solo mit Quest Part 5 von seinem Album End to End. 2018 ist das erschienen und am kommenden Sonntag, am 27. Oktober, feiert Barr Phillips seinen 90. Geburtstag. Hier jetzt ganz andere Musik mit Bass und Streichern und einer Bassistin, die auch ziemlich gut singt. Saxophon spielt hier Nubia Garcia und von ihrem aktuellen Album Odyssey das Stück Dawn. Und da hat sie Esperanza Spalding als Vocalgast mit dabei. Dawn, die Londoner Saxophonistin Nubia Garcia, mit Orchester und ihrer Band. Gesungen hat hier Esperanza Spalding. Und auch sie ist ein Geburtstagskind der Woche. Am 18. Oktober feierte sie ihren 40. Geburtstag. Sie ist wirklich eine sehr bedeutende Figur des Jazz der letzten Jahre. Ungemein kreativ, eigenwillig. Sie hat einen ganz weiten musikalischen Horizont. Manchmal klingt ihre Musik nach Elektropop und dann ist es wieder ein absolut experimentelles Klangsuchen. Sie war Bassistin in der Band von Wayne Shorter und vor kurzem ist von ihr ein Album zusammen mit der brasilianischen Musiklegende Milton Nascimento erschienen. In letzter Zeit kann man Esperanza Spalding besonders oft als Sängerin hören. Aber ich finde, sie ist auch eine herausragende Bassistin. Über ihre Musik und über den Kontrabass im Speziellen mag sie allerdings nicht so gerne sprechen.
Talking about music is like dancing about architecture. Some things just don't really translate into speaking.
Das hat Esperanza Spalding mir 2014 bei einem sehr kurzen, eineinhalbminütigen Interview gesagt. Über Musik zu sprechen sei wie über Architektur zu tanzen. Manche Sachen lassen sich nicht in Worte fassen. Okay, das kann man so sehen, aber manchmal ist es doch besonders schön, wenn Menschen über ihr eigenes Instrument sprechen. Und deshalb hier eine Ode an den Kontrabass. Karis Hermes, Ida Koch, Pascal Niggenkämper und Robert Lukacu, alles Menschen, die mit dem Kontrabass in ganz unterschiedlichen musikalischen Jazzbereichen unterwegs sind, erzählen, warum der Kontrabass ihr Instrument ist und wie der so klingt. Im Hintergrund werden alle aber begleitet von Esperanza Spalding am Kontrabass. Denn
ohne Bass geht halt gar nichts. Ich finde, dass die Bassfunktion einfach ja, den Body einer Band bildet. Und ich liebe einfach diese tiefen Töne, die ein Kontrabass ja, von sich gibt. Und man hat aber auch die Möglichkeit, eine solistische Funktion einzunehmen. Und deswegen ist für mich der Kontrabass irgendwie das perfekte Instrument für alle Welten.
Der Kontrabass ist mein Instrument, weil er groß ist, er hat was sehr Körperliches und ich mag es wirklich mit ihm zu arbeiten, ja? Wie jetzt auch mit den Präparationen, aber auch den ganzen Körper nochmal anders zu betrachten und auch die Schwingung einfach. Ja? Man ist wirklich am Instrument, man spürt die Schwingungen.
Weil ich einfach mit dem ersten Ton, den ich auf dem Kontrabass gespielt habe, ich glaube, da war ich 16, einfach so dolle in dieses Gefühl verliebt gewesen bin. Wie sich das anfühlt, wie der ganze Korpus mitschwingt. Und es hat so eine beruhigende, aber auch total herausfordernde Wirkung auf mich, dieses Instrument. Es ist so unpraktisch und unhandlich, aber auch so schön und liebevoll und warm und weich. Es ist einfach dafür da, auch andere Menschen gut klingen zu lassen.
Der Kontrabass ist mein Instrument, weil er sehr, sehr vielseitig ist. Man kann sich wahnsinnig kraftvoll durch ihn ausdrücken, man kann laut sein und Lärm machen. Man kann sich aber auch manchmal ein bisschen hinter ihm verstecken und einfach nur beim Begleiten das Fundament liefern. Und ich glaube, vor allem liebe ich einfach die Sensation, wenn sich beim Spielen der Klang auf den ganzen Körper überträgt. Und natürlich klingt jeder Kontrabass total unterschiedlich. Ich würde sagen, dass mein 120 Jahre altes Instrument einen eher rohen und dunklen Klang hat, der bestimmt auch nicht immer schön ist. Als Jazzbassistin spiele ich ja hauptsächlich Pizzicato und ich liebe es zum Beispiel, dieses Schnarren und Klacken, wenn die Saiten das Griffbrett berühren beim Zupfen. Und genauso liebe ich aber auch die zarten und leisen Töne, wenn man zum Beispiel über eine Ballade soliert.
Mein Bass klingt sehr warm und weich, aber in allen Lagen trotzdem super präsent. Also er ist fast 100 Jahre alt, sieht auch wirklich alt aus. Er lässt sich super leicht spielen, man kann wirklich stundenlang drauf spielen und er klingt einfach tierisch. Also hat eine absolut große Wärme, einen riesigen Sound, also klingt sehr lang und ist in allen Lagen total klar und schön.
Mein Ziel ist, verschiedene Klänge zu erforschen und in den allen Spieltraditionen eigene Elemente mit einfließen zu lassen.
Mein Kontrabass verbringt ja so viel Zeit mit mir wie wenige andere Gegenstände oder Personen auf der Erde. Wenn ich damit reise, ist es ein Gegenstand. Wenn ich auf der Bühne bin, fühlt es sich an wie eine Verlängerung meines Körpers oder eine Erweiterung meines Körpers. Und deswegen klingt er hoffentlich so wie ich.
Ja, so kann der Kontrabass klingen und so kann es klingen, wenn Menschen über ihn sprechen. Vielen Dank an Ida Koch, Karis Hermes, Pascal Niggenkämper und Robert Lukaciu und an Esperanza Spalding für die Töne. Und hier wieder eine Musik mit Bass, aber auch mit vielen Trommeln und Flöte. Vom neuen Album des Schlagzeugers Erik Schäfer und seinem Ensemble Hayashi, jetzt das Stück Fusoku Furi. Erik Schäfer war schon im Trio M mit Pianist Michael Wolny und Bassistin Eva Kruse erfolgreich. Er spielte auch im Trio des Pianisten Joachim Kühn und er hat ganz viele unterschiedliche Projekte gemacht. Und er interessiert sich sehr für japanische Musik. Und hier hat er im japanischen Theater geforscht und ganz alte Musik mit Jazz verbunden. Rund 600 Jahre alte Musik, die ganz neu klingt. Erik Schäfer Percussion und die Flöte, die hat hier Gebhard Ullmann gespielt. Vom Album Hayashi, das erscheint am Freitag, am 25. Oktober. Am selben Tag erscheint auch das neue Album des Schweizer Pianisten Stefan Rusconi. Der war ziemlich erfolgreich um 2010 herum mit seinem Trio Rusconi. Dann fand die Band ein jähes Ende, denn Stefan Rusconi wurde durch einen Todesfall in seinem Umfeld so aus der Bahn geworfen, dass er sich komplett zurückziehen musste. Nun ist sein Soloalbum Soulless erschienen. Rita Aargauer hat mit Stefan Rusconi gesprochen und stellt das Album vor.
Die Musik ist wohl die Kunst, die sich am schnellsten mit den Emotionen verknüpft. So abstrakt wie sie ist, ohne Bild und ohne Wort. Gerade deshalb aber hat sie in emotionalen Extremsituationen auch etwas ungemein Tröstendes. Mozarts Requiem, Bachs Passionen, Billie Holidays Blues-Songs oder John Coltranes Hymnen. Die Aufgabe, die die Musik hier übernimmt, ist groß. Das Unfassbare, das Undenk- und eigentlich auch Unfühlbare wird hier erst von der Musik kompensiert, übernommen und in einer Art künstlichen Form an den Menschen zurückgegeben. So auch beim Jazzpianisten Stefan Rusconi und seinem Album Solace, Trost. Vor knapp 10 Jahren musste der Schweizer Pianist den Tod eines Freundes und Kollegen auf Tour erleben. Diese Erfahrung rief in ihm verdrängte Traumata aus der Kindheit hervor.
Und weil das so kompliziert verknüpft war mit diesem Verlust in meiner Arbeit des Freundes, wurde plötzlich mir die Musik weggenommen. Ich war auch unfassbar wütend, dass mir das passiert ist. Ich habe es nicht verstanden, jahrelang. Ich konnte einfach nicht mehr spielen. Ich habe Panikattacken gekriegt, physische Schmerzen. Über Jahre musste ich den Raum verlassen, wenn irgendwo Musik war, wenn irgendwo gesungen wurde. Es war unfassbar hart.
Dass Rusconi jetzt ein Album veröffentlicht, auf dem er bis auf ein Stück solo am Klavier spielt, ist also für den Musiker weit mehr als sein Arbeitsalltag. Und für ihn war das auch völlig klar, dass diese Musik nicht einfach so an das Business übergeben werden konnte, ohne diesen Hintergrund, ohne die Bedeutung, die diese Musik für ihn als Mensch hat.
Das ist das erste Album, was ich ständig auch wieder selber höre. Ich habe schon viele Alben gemacht, aber das Album, das höre ich ständig. Das tut mir einfach gut.
Da vermischen sich verschiedene Dinge. Dass Musikmachen auch eine therapeutische Wirkung haben kann, ist bekannt. Doch meistens gibt es hier eine klare Grenze zwischen Musik, die als Kunstform für eine Öffentlichkeit geschrieben wird, und solcher, die einem im Privaten hilft. Anders ausgedrückt, Mozart hatte sein Requiem eigentlich auch nicht für sich selbst geschrieben. Die Musik auf Solace ist warm, wie eine Decke, die einen einhüllt. Es überwiegt Dur, aber kein strahlendes, kein glorioses, sondern die musikalischen Auflösungen fallen bei Rusconi immer nach unten. Diese Musik drängt einem nichts auf. Sie hält sich zurück, sie wattiert die Umgebung. Aus der Improvisation sind die einzelnen Tracks wie kleine Kapitel entstanden, zwischen Minimal und Lichtblicken. In manchen hört man den Raum, als hätte Rusconi einfach das Handy auf den Flügel gelegt und mitgeschnitten. Ein Schlaflied, ein Lullaby ist dabei oder eines, das klingt wie eine Improvisation über ein Bach-Präludium. Der Kompositionsprozess war dabei für Rusconi doch auch ungewöhnlich.
Das Klavier spielt mich und ich mache eigentlich nicht viel. Ich gebe einfach meine Hände auf die Tasten und meinen Körper und meine Emotionen, aber eigentlich ist es ein gespielt werden. Und früher, ich komme ja aus dem Jazz und studiert und das war immer viel komplexer alles. Es ist ja gar kein komplexes Album eigentlich. Es ist ein Album, ja, das jemanden so durchträgt. So.
Der Künstler, der sich als Schaffender, als Kreativer wiederfindet, erst einmal ohne das Ergebnis zu werten oder zu filtern. Rusconi hat dieses Album allein in seinem Studio in Berlin aufgenommen, an seinem Klavier, einem alten Stutzflügel, ganz privat und intim. Er sieht diesen Prozess aber auch als eine Station auf dem Weg zurück auf die Bühne. Ein Hybrid ist dieses Album also auch. Musik als Hilfe in emotionalen Ausnahmesituationen einerseits, aber hier nicht für die Betroffenen komponiert, sondern auch als therapeutischer Weg eines Betroffenen. Doch Rusconi ist Künstler genug, dass er mit dieser Musik auch einen ästhetischen Wert geschaffen hat. Am Anfang hatte er überlegt, ob er diese Musik nur für sich mache, aber...
Es ist dann eben doch auch mein Instrument, mein Tool, meine Möglichkeit des Ausdrucks. Es ist wie eine Ermutigung auch, dieses Album Solace, an alle Leute. Macht das, was euch gut tut, gerade auch, wenn es schwierig ist.
Thank you.
Beeindruckende Musik vom Album Soulless von Pianist Stefan Rusconi. Leaving Earth Part 1 hieß dieses Stück. Das ist ARD Jazz, das Magazin, und hier gibt es die wöchentlichen News aus der Jazzszene. Und wenn wir im Moment in den Jazzkalender schauen, dann ist es ein wahrer Festival-Overkill. Im Grunde in allen Regionen des Landes gibt es Jazzfestivals. Heute beginnt das Deutsche Jazzfestival in Frankfurt. Das New Jazz Festival in Nürnberg läuft gerade noch, ebenso Enjoy Jazz in Heidelberg und Umgebung. Dort wird übrigens heute in diesen Minuten der SWR Jazzpreis an Sängerin Chansu Tanrikulu und Bassist Nick Dunstan vergeben. Demnächst beginnen die Leverkusener Jazztage und das Jazzfestival Würzburg. Heute hat uns aber auch eine überraschende Nachricht aus Hamburg in Sachen Festival erreicht. Das Festival Elbjazz, seit 2010 findet es im Hamburger Hafen statt und ist eine bedeutende Größe in der europäischen Festivallandschaft, wird 2025, also nächstes Jahr, eine Pause einlegen. Als Gründe führen die Veranstalter zum einen die gestiegenen Kosten für Produktion, Programm und Personal an, vor allem aber wollen sie die in diesem Jahr angestrebte Neuausrichtung des Festivals noch einmal überdenken. 2024 wurde Elbjazz verstärkt für Bands aus dem Pop- und Rockbereich geöffnet. Damit wollten die Veranstalter, wie sie sagen, ein genreoffenes